Und für mich ist im Fall die Bewegung auch eine Art ein rebellischer Akt als Frau und Mutter. Weil du machst etwas nur für dich. Und wir haben so viele Aufgaben in unserem Leben, die wir für andere Menschen machen. Und mit denen haben wir viel weniger Probleme. Sagen das nicht, es ist Optimierungswahn und so, eine frische Blume auf dem Tisch zu haben oder unseren Kind immer weiss auch nicht was zu kochen. Das kann alles auch ein Optimierungswahn, könnte es auch darstellen, aber wir sehen es wie nicht das, weil wir dienen.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast. Miriam Heimann ist seit 14 Jahren Yogalehrerin in Zürich. Sie hat schon vor 1000 Leuten unterrichtet oder aber auch vor 5. Und dass nicht alle Leute Yoga gut finden, kann sie absolut nachvollziehen. Sie sagt selber, Yoga zu üben ist nicht lustig. Trotzdem findet sie, Bewegung ist unglaublich wichtig für uns, für unsere eigene Wertschätzung und auch zum Emotionen verarbeiten. Ich wünsche euch ganz viel Spass mit unserem Gespräch. Miriam, wir reden ja heute über Bewegung und Emotionen. Und darum ist meine erste Frage, hast du dich heute schon bewegt und wie fühlst du dich?
Heute habe ich mich nur ein bisschen bewegt. Während dem Fernsehen schauen. Und das ist natürlich nicht gleich befriedigend wie sonst, aber ich habe kranke Kinder zuhause. Okay. Und darum Kompromiss.
Und wie fühlst du dich in diesem Moment mit den kranken Kindern?
Hey, gut. Ich habe, zum Glück sind sie nicht schlimm krank und sie schauen beide mega viel Fernsehen und gern, wenn sie krank sind. Und darum ist es recht chillig und entspannt.
Ja, sag nicht. Manchmal ist es ja fast. Das Schlimmste ist eigentlich, wenn sie gar nicht so richtig krank sind oder aber nicht in die Schule dürfen,
ja,
oder?
Das
ist schon das schlimmste Szenario, wo du dann immer so findest, okay, gut, jetzt muss ich euch bespassen, aber eigentlich könntet ihr ja schon in die Schule.
Genau.
Ja, aber ist das für dich ein normaler Tag oder wie fest würdest du dich, wie fest bewegst du dich an einem normalen Tag?
Es ist kein normaler Tag und von dem her sicher nicht, was ich anstrebe. Ich bewege mich, ich würde sagen, 6 Tage in der Woche, etwa 40 Minuten. Und so, dass ich, also das richtig aktives Bewegen ist. So, dass ich in die Schweiz komme, so, dass ich mich voll konzentriere auf das. Und ja, das ist mein Ziel.
Und wie machst du das? Allein daheim oder mit anderen Leuten zusammen?
Hey, ich liebe eigentlich in der Gruppe zusammen mich zu bewegen, aber wegen meinem Alltag als Mutter mache ich es eigentlich fast immer daheim.
Und braucht es nicht viel Selbstdisziplin?
Nicht mehr.
Okay.
Ich verstehe jede Person, die viel Selbstdisziplin braucht für das, aber weil ich so tief in mir spüre, die Benefits davon, weiss ich eigentlich, meine Tage sind einfach viel, viel besser, wenn ich das mache und darum fällt es mir nicht mehr so schwer. Zudem, ich bin ein Morgenmensch und es fällt mir relativ einfach aufzustehen und dann rolle ich sozusagen von meinem Bett direkt in den Sport. Und natürlich ist es schwierig, aber weil ich einfach weiss, dass es mir so, so fest hilft im Leben, braucht es nicht mehr so viel Disziplin.
Aber wenn ich jetzt sage, bist du jemand von diesen Leuten, die weißt du, 5 o'clock Morning Nein. Club, der aus dem Bett rausrollt, dann eben in die Stunde lang Yoga, noch ein bisschen Journaling, noch Nein. ein Kerzli und Nein, ein Teli. Weil dann stellt schon die Hälfte der Leute lassen gar nicht weiter jetzt.
Nein, null. Also erstens, meine Kinder sind nicht mehr so klein. Als meine Kinder kleiner waren, habe ich das nicht gemacht. Wenn meine Nächte schlecht sind, stehe ich nicht auf am Morgen. Dann schlafe ich max, bis die Kinder aufstehen. Also 7. Ich würde nie im Leben dann früher aufstehen. Weil mein Schlaf ist mega wichtig. Aber seit ich viel schlafe, ich schlafe jede Nacht etwa 8 Stunden, wirklich viel, fällt es mir leichter, am Morgen aufzustehen. Und ich habe ein Au-pair. Also ich habe mich auch gut organisiert. Das heisst, sie macht am Morgen bei uns zu Hause. Das heisst, wenn ich kann um 6:30 aufstehen und dann bis um 7:50 machen und ich weiss, sie steht auch schon um 7 auf und fängt an mit den Kindern zu morgen gehen und seine Box und so. Und das erlaubt mir einfach die Freiheit. Also das möchte ich auch ganz ehrlich und transparent sein, dass das nur so möglich ist. Und was noch dazu kommt, ist, das habe ich gerade vergessen, was ich will sagen.
Du bist dann fertig, also du hast dann wie Zeit, um das zu machen?
Ach, nein, ich mache nichts anderes.
Okay.
Ich mache keine Meditation, ich mache kein Journaling, ich mache nichts. Ich bewege mich. Und that's it.
Und wie bewegst du dich? Ist das nur, also Anführungszeichen, nur Yoga oder machst du andere Sachen?
Nein, ich mache auch Weights.
Okay.
Ich mache immer alternativ Yoga und Gewicht.
Warum?
Hey, mir macht es mega Spass. mir macht es mega Spass, zu alternieren und nicht immer nur das Gleiche zu machen. Und ich merke auch, dass mein Körper davon profitiert, wenn ich meine Muskulatur spüre, also wenn ich mich stark fühle. Dann gibt mir das auch Kraft für den Rest des Tages. Und ich finde, das Yoga ist mega toll und gibt auch viel Kraft, aber es hat eine Limite. Und dann gibt es auch noch das, dass ich weiss, dass wir Muskulatur verlieren im Alter. Und ich kann mich tatsächlich auch schon ein bisschen vorbereiten auf Perimenopause, Menopause. Ich bin noch nicht dort, aber ich kann auch, ich leide selber unter dem Zyklus. Und darum ist für mich auch Sport und somit auch meine Muskulatur aufzubauen und zu benutzen, mega wichtig, als um nicht zu viel Medikamente zu nehmen.
Also das ist eben genau das, was ich fragen wollte, weil das hört man ja jetzt ja überall so, eben, man soll unbedingt Gewicht haben, wenn man in der Perimenopause, Menopause drin ist.
Yeah.
Und warum eigentlich genau?
Hey, Gewicht sind einfach eine super Art und Weise, um Muskulatur aufzubauen. Weil mit dem eigenen Körpergewicht kommst schon auch weiter, aber nicht ganz so weit, wie wenn du Gewicht brauchst. Und darum ist es wie ein bisschen eine einfachere Strategie. Ich glaube, wenn du es mit dem eigenen Körpergewicht machen willst, musst du einfach viel extensiver trainieren. Und die Zeit habe ich dann auch nicht.
Okay, also die Zeit ist nicht, aber ich finde 40 Minuten pro Tag oder 6 Mal in der Woche ist ja schon recht viel. Und ich finde es noch verrückt. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass ich habe 2 daheim. Und wenn ich in meinem anderen daheim bin, da bin ich auch so 3 bis 4 Mal in der Woche am Trainieren, also je eine Stunde und auch in einer Gruppe. Ich kann das nicht so gut allein wie du. Und merke auch sofort, wie es mir besser geht. Und kaum bin ich wieder hier zurück in der Schweiz, kann ich es nicht in meinen Alltag integrieren, schaffe es irgendwie wie nicht. Und es ist dann auch, es generiert bei mir im Kopf dann auch so einen zusätzlichen Druck. Ich sollte. Und der Druck ist nicht unbedingt positiv.
Hey, ich verstehe es. Ich glaube, es ist schlussendlich eine Frage, von wie wichtig einem das ist. Und vergiss nicht, es ist mein Job. Ich unterrichte auch. Ich habe auch einen Anspruch an mich, dass ich selber weiterkomme in meiner Praxis, dass ich, was ich teache, selber erlebe, dass ich gute Instruktionen gebe. Und wenn ich aufhöre mit dem, wird mein Teaching automatisch schlechter. Und ich habe natürlich auch den Anspruch. Also es ist ja wie, wenn jemand Journalist ist, dann liest die Person auch selber die Zeitung. Und für mich gehört das ein bisschen zum Arbeiten. Also ich tue auch die Zeit am Morgen, ist für mich eigentlich auch ein bisschen Arbeiten. Und das macht es sicher ein bisschen einfacher für meinen Antrieb. Oder? Es ist nicht nur Hobby, es ist auch Job. Das finde ich noch wichtig zu sagen, wenn Leute sich mit mir vergleichen. Ich bin Yogalehrerin. Ich bin nicht einfach etwas, ich habe nicht nur einen anderen Job. Und das Zweite ist auch, dass für mich das eine mega hohe Priorität hat und ich mein Leben ziemlich fest also eingerichtet habe, dass das Platz hat. Ich verzichte ganz fest auf andere Sachen. Also ich mache andere Sachen nicht, damit ich das machen kann. Wo vielleicht andere Leute nicht bereit sind, auf das zu verzichten.
Mhm.
Was ich auch verstehe. Ja, zum Beispiel, das habe ich auch schon sonst mal gesagt, aber ich sage es nochmal, weil es sehr ein gutes Ding ist, ich lade nicht so viele Leute ein zu mir heim. Also wenn ich einen freien Samstag habe, tue ich lieber mit meinem Mann zusammen, machen wir mit meinem Mann zusammen Sport, das ist mega bonding und mega lässig, machen wir zusammen Sport, anstatt den ganzen Morgen im Migros verbringen und mit anfangen kochen oder so, sind dafür ein bisschen weniger sozial oder denken die Leute an, die wollen niemand mehr sehen. Aber das ist halt meine Priorität. Und ich finde, die Leute meinen immer, ja, das fällt mir so einfach, aber es fällt mir auch schwer, andere Sachen nicht zu machen. Aber es ist einfach eine Entscheidung und ich verstehe auch jeden, der die Entscheidung nicht möchte treffen, der sagt, nein, mir ist das andere viel wichtiger. Aber es ist sicher so, wie du sagst, dass man muss dann Platz machen und das kann angurken.
Und wenn man den Druck vielleicht jetzt noch dazu nimmt, oder? Also wenn man den Sozialdruck hat, aber jetzt, du sagst genau, aber es wird erwartet, dass man zum Beispiel muss man Leute einlässt, oder? Und,
genau.
Und, oder eben, es wird erwartet, dass man Sport macht, es wird erwartet, dass man gut aussieht, es wird erwartet, dass man Karriere macht, es wird erwartet, dass man zu seinen Kindern schaut, es wird erwartet, dass man selber es nachkocht,
genau.
Whatever. Und dort die auch viele Leute eben den Part, den du jetzt priorisierst, abschneiden. Und jetzt mal aus deiner Perspektive, und das ist ja auch das Thema von dem Podcast, was passiert denn? Also was passiert eigentlich, wenn wir diesem Bereich, der Bewegung oder eben unserem Körper nicht die Aufmerksamkeit geben?
Ich finde es interessant, weil so viele Leute sagen mir, dass sie sich unter Druck fühlen vom Sport oder von Leuten wie mir, wenn ich so Sachen sage. Ich weiss, dass das kreiert. Das ist einfach leider meine Wahrheit. Aber was ich mich dann immer frage, ist, aber wie viele andere Drücke gibt es, denen wir auch unterstehen, wo wir aber uns dem fügen, wo vielleicht, wenn wir uns würden fragen, was will ich eigentlich wirklich oder was tut mir wirklich gut, ist es dann wirklich immer der Sport, der dann würde fehlen, weil wir keine Lust haben, oder sind es vielleicht auch andere gesellschaftliche Drücke, die machen, dass man bei den anderen Sachen das Gefühl hat, nein, das darf ich auf keinen Fall nicht machen. Zum Beispiel, dass ich ein Au-pair habe. Das könnten mega viele Menschen kritisieren. Oder sie meinen, es ist eine Luxussache. Aber es ist eben gar nicht so Luxus, weil für uns, für drei Kinder, Krippe zahlen, Hort, ist das Au-pair viel eine billigere Lösung. Aber ich weiss, es gibt bei den Schweizern so ein Hintergrund, und dann kocht die, und ein junges Mädchen schaut irgendwie auf das Kind, und ist denn das gut, und das muss man doch selber machen. Und das gebe ich dann zum Beispiel her, damit ich mehr Zeit habe am Morgen. Das ist auch so mein grosses Privileg. Aber ich kann auch etwas hergeben dafür, wo durchaus man auch könnte kritisieren gesellschaftlich. Wo ich auch Kritik dafür bekomme.
Von wem?
Ursprünglich von meiner Mami.
Ehrlich?
Ja, und auch sonst. Also ich, vieles ist ja auch nicht explizit, sondern implizit. So ein bisschen, ja, du hast es ja gut. Ja, du hast ja Zeit. Ja, du. Und ich denke nämlich, ja, ich habe es auch so eingerichtet. Und es klar ist, es gibt sicher ganz viele Menschen, die das Privileg nicht haben. Aber ich würde auch behaupten, es gibt eben auch sehr viele Menschen, die es hätten.
Und die aber sich nicht dafür haben oder, genau, oder es nicht wollen, in Betracht ziehen.
Genau. So.
Was hat deine Mami daran gestört?
Meine Mami hat selber Kleinkinderzieherinnen ausgebildet. Also sie hat einen sehr hohen Anspruch an die Ausbildung von Menschen, die mit Kind sind, weil das ist ihr Metier gewesen. Und ein Au-pair hat keine Ausbildung. Und die verbringt ja mega viel Zeit mit meinen Kindern. Und sie findet, Krippe ist etwas mega Wichtiges und Gutes. Und es ist auch für mich auch sehr ein Zürcher Narrativ, dass Krippe ist etwas mega Wichtiges und Soziales und man macht das so. Und mich dem nicht zu fügen, war ein bisschen ein rebellischer Akt gewesen. Aber irgendwie vertraue ich ins Leben und in meine Kinder. Ich habe auch lange im Ausland gelebt und gesehen, es gibt auch ganz viele Arten zum Leben. Und ich vertraue meinen Kindern und der Welt, dass es, wenn es für mich besser ist, dass es auch so okay ist. Aber ja, du hast eigentlich gefragt, was es ausmacht, wenn man viel Sport macht oder eben nicht. Ich meine, das ist natürlich eine mega breite Palette von Sachen, wo meiner Meinung nach profitieren davon oder hinten anstehen, wenn man es nicht macht. Ich tue mich nicht davor scheuen, dass ich denke, Sport ist mega wichtig für unsere Gesundheit. Und wir hören das immer und es ist oft wird das als negativ und Druck wahrgenommen. Eben Optimierungsbahn und so. Und ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, weil ich wie denke, für mich hat es sehr viel mit Wertschätzung zu tun. Für mich hat es sehr viel damit zu tun, dass man anerkennt, dass wir Teil sind von der materiellen Welt. Also so wie ein Baum oder ein Tier oder eine Wiese. Und dass durch die Wertschätzung von diesen Sachen wir auch unserer Materie Sorge heben, Sorge tragen. Und das, weil wir das Leben vielleicht lieben und weil wir unsere Kinder lieben oder weil wir unsere Arbeit lieben oder unsere Hobbys, wir auch unserem Körper schauen. Weil der Körper ist unser Vehikel. Ohne den sind wir nicht. Solange wir da sind, sind wir in unserem Körper. Und für mich macht es eigentlich einfach nur mega viel Sinn. Und nicht, dass man immer positive Gefühle haben zum eigenen Körper, das ist überhaupt nicht erwartet, aber so wie man vielleicht auch nicht immer positive Gefühle hat einer Freundin gegenüber, pflegt man die Freundschaft ja trotzdem. Das ist ja Teil von der Liebe. Nicht, dass man mal eine Uneinigkeit hat oder etwas komisch findet, sondern man sagt, ich investiere in die Beziehung. Und so investiere ich auch in die Beziehung zu meinem eigenen Körper. Und ich glaube, dass das auch die Liebe verstärkt zum eigenen Körper. Also im Gegenteil, nicht von dem Mangelgefühl von ich bin nicht genug gut, ich bin, weiss auch nicht, nimm den gleichen Körper wie vorher, sondern nein, weil mein Körper so viel gemacht hat, geboren hat, schwanger war, postnatal, Veränderungen, darum gebe ich dem Körper auch Raum und habe ihm Sorge. Nicht als ich tue mich schmälere und bestrafe, sondern ich tue meinen Körper zelebrieren. Und dazu gehört für mich auch, dass man in Muskulatur stärkt und öffnet den Körper, weil wir alle wissen, dass das uns gut tut, auf einer rein physischen Ebene als erstes. Und das Zweite ist die emotionale Ebene. Man weiss es aus der Forschung und ich sehe es in meinen Schülern und in mir persönlich, wenn ich bin absolut sportfrei aufgewachsen. Mhm. Ich bin in einer Psychologen-, Philosophenfamilie aufgewachsen. Ich habe nicht Ski gefahren, habe nicht Ballett getanzt, ich habe kein Tennis gespielt, nichts. Kein Fußball, nichts. Ich war die Schlechteste im Turnen. Miserabel.
Mhm. Bürzelbaum hast du können?
Auch nicht.
Auch nicht?
Ja, nein.
Du bist einer von denen?
Nein, das Schlimmste, Bürzelbaum ins Wasser. Wenn ich das höre, dass meine Kinder das jetzt noch mit machen im Schwimmen, wird mir gerade schlecht. Aber wie auch, ich habe dann wie irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich ein bisschen dissoziiert bin von meinem Körper. Und ich habe realisiert, an meinem eigenen Dasein, ich hatte eine Angststörung mit 15. Meine Eltern haben mich natürlich gerade in Psychotherapie geschickt, was auch super war. Ich habe eine Philosophiearbeit über meine Angst geschrieben. Und es war alles mega gut, mega Auseinandersetzung. Und dann mit etwa 19, 20 habe ich gemerkt, hey, ich habe auch einen Körper, der vielleicht mit Angst verbunden ist. Also wir spüren ja Angst. Es ist ein Gefühl im Körper. Und man kann auch auf einer physischen Ebene mit den Emotionen arbeiten. Und als ich das wie erlickt habe durchs Yoga, ist für mich eine ganz neue Welt aufgegangen. Also Bewegung nicht im Sinn von, zum Beispiel für mich ist es gar nichts Kompetitives. Also das wäre mir, glaub, für mich immer noch schlimm. Wie sagen wir im Thrive auf Deutsch?
Sich entwickeln, sich entfalten.
Ich entfalte mich nicht in Competition. Dann gehe ich gerade ein. Mhm. Ich bin nicht in meinem A-Game, wenn ich muss competen. Mhm. Darum hat es nichts mit dem zu tun, sondern wirklich das zu realisieren, hey, ich kann mit meinen Gefühlen so viel besser umgehen, wenn ich Sport mache. Mein Tag ist einfach exponentiell besser, so viel stabiler, so viel glücklicher, wenn ich mich bewege. Das ist für mich ein No-Brainer. Mhm.
Ich würde zu dem auch gerne nochmal zurückkommen, aber zuerst mal noch schnell, wo du gemerkt hast, also wo du gesagt hast, du hast die Angststörungen gehabt, wo in deinem Körper und wie hat sich das manifestiert? Und wie hast du das können so klar festmachen, oder? Also ich finde, viel oft hat man so ein diffuses Gefühl, man weiss gar nicht, wo man es so her tun so. Mhm. Dann ist es einfach Bauchweh oder ich fühle mich nicht gut.
Hey,
ja.
Ich fand ganz anders, mega lustig, weil mega viel, ich war bei verschiedenen Psychologen gewesen. Und immer fragen sie mich das, wo fühlst du die Angst? Oder? Zum wie das auf eine körperliche Ebene bringen. Und ich muss immer ein bisschen mich reinlachen, wenn sie mich das fragen, weil ich denke, nein.
Nein. Und ja, nein.
Sondern was ich zum Beispiel gemerkt habe, ist, im Yoga macht man Sachen, die Angst machen. Oder?
Mhm.
Oder anderen Leuten macht es hässig. Oder traurig. Zum Beispiel, wir machen Inversions, Umkehrhaltungen, mega Angst.
Kopfstand,
Handstand, Formstand, alles. Und ich war dann in diesem Yoga amix und hatte Angst. Und habe gelernt, wie gehe ich jetzt durch die Praxis durch, wie mache ich mit, wo tue ich warten, wie handle ich, währenddem ich Angst habe. Das heisst nicht unbedingt, dass ich Angst an sich verändern, sondern ich lerne mit der Angst zu sein und Entscheidungen zu treffen, in welche Richtung ich gehe, mit dieser Angst zusammen, ohne sie unbedingt aufzulösen. So wie sagen, okay, sie ist da, aber jetzt, wie gehe ich mit dem um? Und mega oft haben wir ja im Leben sonst nicht nur rationale Angst, so wie ich vielleicht die Angst vor dem Handstand eventuell oder der Übung, die man macht, irrational ist. Darum ist die Angst dann gar nicht so viel anders wie im richtigen Leben. Aber der Prozess von, jetzt habe ich Angst, wie gehe ich jetzt weiter mit dem, ist eigentlich mega ähnlich. Und so habe ich gelernt, mega fest mit Emotionen zu sein und denen zwar Raum zu geben, aber auch nicht sie ausufern zu lassen. Mhm. Weil im Yoga, und das ist ja eigentlich etwas, was ich sehr speziell finde im Yoga und sehr toll ist, du schaffst ja mit Struktur. Du tust nicht sagen, jetzt habe ich Angst, jetzt sitze ich an und mache nicht mehr mit. Du hast Angst und du machst weiter. Du bist der Struktur unterlegen. Und das kann man sagen, es ist wie ein bisschen im Widerspruch mit dem, ja, was spürst, den Gefühlraum geben. Wir geben ihnen Raum, indem wir sie anerkennen und präsent sind und fühlen, aber nicht, indem wir immer das Handeln unbedingt nach dem ausrichten.
Also dann ist das Ziel gar nicht unbedingt, die negativen Gefühle loszuwerden oder ja, sich irgendwie in einen Zustand zu bringen, wo man die ganze Zeit nur happy ist.
Nein.
Sondern, ja, dass die Gefühle dürfen mit existieren und dürfen da sein.
Es ist eine totale Illusion, dass das überhaupt möglich ist. Also, man, das weisst ja du eh. Also, aber das Yoga lernt uns eigentlich, dass alles fluktuiert. Also die Angst ist da und dann geht sie auch wieder. Und so wie unsere Gefühle eigentlich die ganze Zeit fluktuieren, so lassen wir sie sein und akzeptieren sie und tun uns aber nicht immer nach ihnen ausrichten. Also manchmal schon und manchmal nicht. Aber es ist eigentlich auch auf eine Art ein in den Grenzen halten von der Emotion. Also es nicht ein Verstecken, ein Wahrhaben und sagen, das ist jetzt so, aber auch nicht sagen, auch schauen, dass es nicht zu allem wird von einem selber. Dass man wie merkt, nicht, es ist nicht alles Angst. Mein Gefühl ist jetzt gerade Angst, aber ich bin nicht Angst. Mhm. Ich bin Miriam und ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst und im nächsten Moment ist die vielleicht weg.
Und inwiefern ist jetzt das aber im Zusammenhang nachher auch in der Bewegung oder jetzt insbesondere im Yoga, wo man macht, du könntest jetzt einfach auch sagen, ich kann jetzt einfach hier hinsitzen auf einen Stuhl und dann kann ich auch die gleichen Erkenntnis haben, oder? Ich kann ja auch sagen, ja, eben, ich bin jetzt da mit meiner Angst und mit meinem Mikrofon und mit allem anderen, was mich sonst noch beschäftigt. Aber ist es die Struktur, sind es die Abläufe oder ist es das immer weiter noch lernen beim Yoga, wo ihm dort irgendwie weiterbringt? Oder was ist es für dich?
Es ist eine mega gute Frage. Schlussendlich ist es ja, nimmt man ja die Sachen auch aus der Yogamatte ins Leben. Das ist natürlich schon so. Aber was schon passiert im Yoga, ist, dass man alles bewegt. Oder? Man braucht seine Muskulatur und man braucht seinen Schnauf. Und das gibt einem ein mega Gefühl von Kraft. Also du spürst deine eigene Kraft, auch wenn du Gefühl hast während dem. Und das hilft halt im Selbstvertrauen, dass man kann mit dem umgehen kann. Und das ist, glaube ich, die physische Komponente, die dann sonst halt fehlt. Und darum muss ich auch immer wieder zurück zu dem. Ich kann nicht sagen, ich habe es einmal erlebt im Yoga und jetzt habe ich es jetzt da an dem Tisch mit dir. Sondern ich muss ja auch jeden Tag das machen. Und ich glaube, dass der Prozess, den man im Yoga erlebt, bei dem ja sonst im Sport, ist der von seine eigene Kraft spüren und so Selbstvertrauen entwickeln, dass man selber kann mit Intensität sein kann und Stabilität entwickelt für alles Schwierige, was man erlebt im Leben.
Hast du das Gefühl, man kann überhaupt so viel Zeit mit sich selber und mit seinem Körper verbringen und dann nachher immer noch so nicht gern haben?
Ich glaube, dort ist vielleicht schon ein Unterschied von Yoga und anderen Sportarten. Also wenn man vielleicht, ich weiß es nicht, aber wenn man immer drillt wird in eine Perfektion rein, vielleicht für, ich weiß es nicht, das habe ich auch nie gemacht. Mhm. Aber im Yoga ist es sehr ein demokratischer Approach. Oder? Du schaust ja nicht nur dein Foodie und deine Beine und deinen Bauch an und die Symmetrie von deinem Gesicht, sondern du bist mit deinen Handgelenken, mit den Fußgelenken, mit den Nieren, mit den Schulterblättern. Das sind alles Körperteile, denen wir nicht so viel Beachtung schenken sonst im Leben. Und im Yoga sind die auf eine Art wie genau gleich wichtig wie alles andere auch. Und ich glaube, das führt schon zu mehr Selbstliebe. Also, dass man wie auch Zeuge wird davon, wie komplex der Körper ist, so wie irgendwie wunderbar und geheimnisvoll, dass alles miteinander zusammenspielt und dass wir Teil sind von dem Wunder. Also so wie, sorry, das ist ein bisschen cheesy, aber wie wenn wir die Perfektion von einer Schneeflocke oder von einer Blume sehen. Und ich glaube, wenn man Yoga macht, sieht man auch wie, wow, wie komplex ist ja mein eigener Körper, wie komplex sind meine Hormone, wie komplex ist meine Hand. Und das führt ja zu mehr Selbstliebe und auch irgendwie einer vielleicht fast so wie Bescheidenheit. Also wie sagen, ich bin irgendwie Teil von diesem Wunder.
Wieso bist du Yogalehrerin geworden? Aus welcher Motivation heraus?
Hey, was ich da erzähle. Ich habe so viel Verständnis für unsportliche Menschen, weil ich selber so unsportlich war. Und ich kenne mega das Gefühl, dass man wie bei allem ein bisschen denkt, das kann ich glaube nicht. Und so wie nicht so das Vertrauen hat in die eigenen körperlichen Fähigkeiten. Und wo ich wie verstanden habe, was für eine grosse Hilfe das kann sein für uns Menschen. Und ich bin auch noch jüdisch. Ich habe nie eine Ersatzreligion oder so etwas gesucht. Es fällt mir manchmal sogar ein bisschen schwer, das zu sagen, ich bin Yoga-Lehrerin, weil ich hätte eigentlich gerne etwas gemacht, das in meinem eigenen, aus meiner Herkunft kommt. Ich finde nicht irgendwie alles Exotische ist besser oder so etwas. Aber es hat einfach so einen grossen Wert und ich sehe so viel Benefit für die Leute in dem, dass ich das zu meinem Beruf gemacht habe.
Hast du wie eine spezielle Philosophie oder etwas, oder weißt du, jetzt hast du das Gefühl, wenn man Yoga wirklich für mitleben will, dann ist das eigentlich, dann sollte es irgendwie aus dieser Motivation rauskommen oder so. Weil ganz viele Sachen, die du jetzt sagst, würde ich sagen, haben viele andere Leute vielleicht nicht so erlebt in ihrer Yogastunde zum Beispiel. Also ich bin schon in ganz vielen, ich habe sehr viel ausprobiert und so, bin in vielen Orten gewesen und habe oft gemerkt, eben, du sagst, es ist nicht kompetitiv oder du willst nicht, dass es kompetitiv ist bei dir. Wo ich reinbekomme und alle schauen einander an und jede schaut irgendwie, ob jetzt die dünner und ob die jetzt da, keine Ahnung, die Pose kann und so. Und da bin ich dann schnell wieder raus, weil ich finde, eben, um das geht es nicht. Aber ich finde, wenn du natürlich so konfrontiert wirst, dann kannst du wahrscheinlich auch wenig abgewinnen, sage ich mal. Andere Leute haben wie das Gefühl, so, ja, das ist ja eben so, hebst du mich, spürst mich und ein bisschen schnaufen und ja, tun wir alle ein bisschen anlegen und so. Und das ist es ja auch nicht. Aber ich denke, es ist das Bild und vielleicht jetzt auch, weil es so wahnsinnig kommerziell ist und so gross ist worden. Oh, es gibt ja überall, in jedem Ecke, irgendjemand, der Yogalehrerin ist.
Also es gibt ja ganz viele verschiedene Yoga-Stile und wir haben auch alle ganz viele verschiedene Meinungen zum Yoga. Und ich natürlich auch meinen Stil und auch meine Meinung.
Du bist jetzt diplomatisch. diplomatisch angefangen. Genau.
Aber. Es ist eben lustig, dass die Leute in Europa das Gefühl haben, Yoga ist rumliegen, stretchen, und entspannen. Das ist eine mega europäische Sicht aufs Yoga. Und sie meinen, das ist im Widerspruch zum kompetitiven, aggressiven, physischen Optimierungswahn-Yoga. Das wird gegenübergestellt. Jetzt, was ich erlebe, ist, wenn die Leute in einem Raum sind, wo sie nicht viele Instruktionen bekommen und wo sie viel umeinander legen und entspannen, was mega schwierig ist, wenn man von einem vollen Arbeitstag in einen Yoga-Raum kommt und man liegt einfach ein bisschen rum. Ich weiss nicht, wie die Leute sich da entspannen, weil das Hirn kurbelt ja weiter mit To-Do-List, so wie es in der Nacht vielen Mamis geht, oder? Darum, mein Approach ist, die Leute schnell einmal fordern und sehr viele Instruktionen geben, dass sie sich konzentrieren müssen. Ich möchte, dass sie keine Zeit haben, um nach rechts und nach links zu schauen und keine Zeit haben, um sich zu überlegen, was sie jetzt nachkochen sollen und was sie sonst für Probleme haben zu Hause. Ich will, dass ihre Geist, und das ist eigentlich von meiner Meinung nach die Idee vom Yoga, verbindet mit dem Körper, indem der Geist so beansprucht wird mit physischen Instruktionen. Und das führt dazu, dass mein Yoga fordernder ist und anstrengender. Aber ich will ja zweierlei. Ich will, dass meine Leute sich stark fühlen. Und wenn sie nur rumliegen und sich entspannen, fühlen sie sich nicht stark. Kommen sie nicht in ihre Kraft. Und das Zweite, was ich will, ist, dass sie dann loslassen können. Dass sie ihr Narrativ... Die Leute sagen auch immer, dass anstrengende Yoga sei anhaftig am Ego. Also es ist wie, man will sich selber gut darstellen, indem man schwierige Posen machen kann. Aber was ich erlebe, ist, dass die Leute mega anhaften an ihrem Ego und an ihrem Narrativ, wenn ich sie nicht aus dem raushole. Ich will eigentlich, dass sie ihre Story loslassen, dass sie sich für eine Stunde überhaupt nichts fragen von ihrem Leben, sondern dass alles loslassen und sich, das ist vielleicht ein bisschen heikel, das zu sagen, aber ich erkläre es, sich unterstellen im Teaching. Und das heisst, es geht nicht um, was die Leute jetzt gerade Lust haben zu machen, sondern für eine Stunde tun wir das weglegen. Ich für eine Stunde lang nicht fragen, was finde ich gut, was finde ich schlecht, welche Partei wähle ich, was will ich machen, alles nicht. Sondern sie tun sich unterordnen und kommen wirklich durch das, erlauben sich es eigentlich, sich voll und ganz ihrem Körper zu widmen. Und so wird dann eigentlich das Yoga, wo vielleicht anstrengender ist oder viele Instruktionen hat und nicht so entspannt ist, für mich viel weniger vergleichend, weil man den Raum gar nicht bekommt, um sich zu vergleichen.
Du hast gar keine Zeit, um links und rechts zu schauen,
genau.
Weil sonst gehst du um und
genau.
Machst dir weh.
Genau.
So.
Genau.
Genau. Und jetzt ein kurzer Hinweis vom Sponsor von dieser Folge. Merci vielmals, Login Berufsbildung, dass ihr uns unterstützt. Für unsere Kinder wollen wir nur das Beste. Vor allem, wenn es um ihre Zukunft geht. Das Thema Berufswahl stellt die Weichen fürs weitere Leben und genau darum ist sie, glaube ich, eine der schwierigsten Entscheidungen. Für unsere Kinder, aber oft auch für uns. Und darum kann Login Berufsbildung euch behilflich sein. Bei ihnen gibt es über 900 Ausbildungsplätze im öffentlichen Verkehr, zum Beispiel bei der SBB oder regionalen Partnerfirmen, vom KV bis zu Berufen in Handwerk oder Technik. Der öffentliche Verkehr bietet nicht nur Sicherheit, sondern auch mega Entwicklungsmöglichkeiten und sichere Arbeitsplätze in Zeiten, wo sonst so viel unsicher ist. Also, falls dein Kind oder ein Teenie in deinem Umfeld noch nicht genau weiss, wo die Reise hergehen soll, schau doch mal rein bei login.org. Es hat noch freie Ausbildungsplätze für 2025. Und jetzt geht's weiter mit unserem Podcast. Aber du hast zum Teil Practices, die bis zu 3 Stunden gehen.
Ja. Das ist gleich.
Was machst du denn 3 Stunden? Also ja, 3 Stunden Vollgas?
Nein.
Aha.
Aber ich gebe auch Instruktionen in einer ruhigeren Position. Also zum Beispiel, wenn du am Boden sitzt und eine Position am Boden sitzt, auch dort kann ich Instruktionen geben, wie muss dein Fuß sein, wie ist das Verhältnis vom Fuß zu deinem Knie, etc. Auch wenn es dann nicht Adrenalin ist und, höher Puls.
Wenn du, wie viele Leute sind bei dir so in einer Stunde?
Hey, zwischen 5 und ich habe auch schon 1000 gehabt.
Okay. Was machst du? Die Leute sind dann alle bei sich. Die sind wirklich sehr stark mit sich beschäftigt. Aber du sagst, sie haben keine Zeit mehr eigentlich zum Denken. Aber gleich, also ich kenne es von mir so, du bist ja gleich eigentlich ständig am Emotionen verarbeiten. Also es ist nicht selten so, dass du dann eigentlich rauskommst und merkst, wie sich das etwas gelöst hat oder dass irgendwie etwas klarer ist. Und ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, ich tue mich sehr gerne dort, dem, was du unterordnen sagst, wahnsinnig gerne. Ich lasse mich sehr gerne mal einfach leiten für eine Stunde und ich kann mal die Verantwortung abgeben und muss nicht. Aber ich denke immer so, wo geht das alles an? Also weißt, wo bleibt das alles im Raum? Wie viel von dem kommt zu dir zurück?
Mhm.
Und wie viel bleibt bei den einzelnen Leuten?
Mhm.
Wie viel musst du haben als Lehrerin?
Hey, lustigerweise, wenn ich wenig Leute habe, ist es viel anspruchsvoller. Weil dann wird es so privat.
Mhm.
Und ich sehe ja ganz viel, was passiert. Ich sehe in den Gesichtern, was läuft. Ich bekomme das alles mit über. Jedes Struggle, jedes Leiden. Und dann wird es für mich sehr schwierig, nicht wollen, alle zu retten. Aber die Idee vom Yoga ist ja, dass wir eigentlich uns selber retten. Also die Idee vom Yoga ist, du hast einen schwierigen Moment und du gehst damit um. Und das tut nicht deinen Lehrer machen, sondern das macht man selber. Und ich will eigentlich die Leute nicht retten. Ich will, dass sie das Erlebnis haben, von der sich überwinden und selber an sich wachsen, ohne dass ich sie retten muss. Und darum, je mehr Leute das sind, umso einfacher für mich. Weil dann bin ich wie so konzentriert, um den Raum zu halten und zu schauen, dass niemand da nicht was also etwas ganz Falsches macht. aber hey, ja, also es gibt schon Momente, wo, wenn ich zum Beispiel weiss, ich mache etwas Forderndes, wo die Leute herausfordern, schaue ich an die Decke, um mich ein bisschen zu distanzieren. Weil für mich, ich nehme meinen Schülern eigentlich etwas weg, wenn ich alles Unangenehme will ihnen aus dem Weg räumen. Dann gebe ich ihnen ja die Möglichkeit, nicht, sich zu überwinden oder etwas Neues zu lernen. Und darum muss ich dann wieder aus Selbstschutz von meinem People-Pleasing wegschauen.
Tun sich Emotionen auch irgendwo speziell im Körper anstauen, wenn man sie nicht aktiv rauslässt? Ich komme immer so Instagram-Werbung über, weißt du, für Somatic Yoga. Und ja, du deine Hips bewegen, wo all deine Emotionen sind, deine Hüften und so.
Ja, es ist, ich glaube, es ist im Fall unklar, ob das stimmt.
Okay.
Und es gibt auch mega wenig Forschung zu dem Thema, weil es gibt auch keine Forschung
aber
im Yoga.
Aber Instagram sagt doch, das bringt etwas.
Ja, und Instagram
so,
sagt eben noch mega
so Windshield Wipers.
Hey, ich verstehe das mega. Und es gibt auch mega viele Teachers, die dann so Sachen sagen, die sie aber gar nicht wissen, ob es stimmt. eben, Hip Store Emotions und all das Zeugs, oder? Who knows?
Mhm.
Was ich erlebe, ist, dass sicher Emotionen freigesetzt werden. Also zum Beispiel, ganz viele Menschen brüllen nach Backbends. Also oft Rückbeugen.
Ja.
Also dass wir, wenn sie da öffnet,
vorne beim Brustbereich,
genau, aufmachen, ja, ja, dass so es wie nachher wie eine Traurigkeit rausfließt. Eigentlich. Und aber schlussendlich ist es eine gute Frage. Es sind einfach sehr viele so mysteriöse Sachen. Auch zum Beispiel Twists sind entgiftend, zum Beispiel.
Mhm.
Man weiß es einfach nicht. Man weiß es einfach nicht. Okay. Was ich weiß zu 100%, ist, dass wenn wir uns bewegen, das Gefühl rauskommt aus uns und dass das ein Release gibt. Weil man sie durchlebt, nicht versucht zurückzuhalten. Man erlebt sie wie. Und mega oft merken die Leute auch, hey, irgendwie geht es mir besser nach dem Yoga. Obwohl sich gar nichts in meinem Leben geändert hat. Nichts. Es ist alles noch genau gleich wie vorher. Und das zeigt einem ja, wie, hey, ich kann einen emotional Release haben und es geht mir besser. Und ich muss nicht unbedingt immer gerade alles ändern. Sondern ich habe wie einen Safe Space eigentlich, um mit mir zu sein. Und ohne die Emotionen auch immer etwas anzuhaften. Also irgendwie, ja, das ist meine schwierige Beziehung zu, weiß auch nicht, zu meiner Schwester. Sondern vielleicht auch ohne all die Gedanken, die Emotionen spüren und rauslassen. Und das kann einfach mega befreiend sein.
Also wenn du sagst, ohne die Gedanken, dass man selber vielleicht sich selber auch ein bisschen beobachtet in dem Fühlen von diesen Sachen.
Genau, oder dass, eben zum Beispiel, dass du Übungen machst im Körper. Also nicht, vielleicht sind es bei dir Hüftöffner oder Rückbeugen. Und dann kommen die Gefühle raus, ohne dass man überhaupt an einen Streit gedacht hat oder etwas, was schwerfällt im Leben. Und dann merkt man, wie es kommen die Gefühle raus, wo vielleicht nicht unbedingt angemacht sind daran, dass ich ein Problem habe oder das muss lösen. Sondern ich habe auch einfach Emotionen mehr drin, die fluktuieren.
Und die darf ich auch annehmen.
Genau.
Mhm. Ich möchte noch ein bisschen wegkommen vom vom Yoga, weil machen sicher nicht alle Leute Yoga und auch nicht alle Leute finden Yoga cool und das ist ja völlig okay. Aber mir nimmt noch so ein bisschen Wunder, wenn du eben sagst, ich habe schon vor 1000 Leuten unterrichtet und wenn man dir so zulässt und wenn man halt ja, mit jemandem so im Raum ist, oder, dann ist man schon versucht, dann auch irgendwie das Gefühl zu haben, okay, gut, die Person macht das schon so lange, die Person ist, die ist irgendwie schon, unter andere, hat schon ein bisschen andere Vibrations als ich selber und hat irgendwie, die hat es jetzt wie gecheckt, oder? Und weiss jetzt quasi, wie das Leben läuft. Und dass man dann fast so ein bisschen in so eine, ja, du schüttelst schon den Kopf, aber dass man dann fast so ein bisschen in einen Guru-Status, weißt, so ein bisschen reinkommt, ist das etwas, was du selber schon erlebt hast und damit konfrontiert wirst? Und falls ja, wie gehst du mit dem um?
Ich glaube nicht, ich glaube, ich bin viel zu ehrlich. Also ich rede jede Stunde von meinen eigenen Problemen und meinen eigenen Sachen. Aber ich sehe, was du meinst mit der Praxis, mit der physischen. Das, Leute, das glaube ich, dass die Leute schon oft denken. Ja, die hat das schon so etabliert und die kann das schon so gut, dann ist ja kein Problem mehr. Aber ich habe auch 3 Kinder und ich weiß, wie das ist, wenn alle krank sind und ich habe schon krebskranke Eltern gehabt und mein Mann war schon arbeitslos gewesen und ich weiß von diesen Problemen und das ist für mich auch mega schwierig. Darum, ich bin ein grosser Fan und ich propagiere das auch, ist mega klein anzufangen. 20 Minuten, eine Viertelstunde, ein bisschen auf YouTube, sich dehnen oder stechen, ein paar Übungen, ein paar Squats machen. Aber wie versuchen, das zu integrieren? Und ich weiss einfach, dass das führt so schnell dazu, dass man nachher mal 20 Minuten macht, anstatt 15 Minuten, und dann spürt, wie gut es einem tut. Ich habe schon so viele Schüler begleitet, die mir das Gleiche gesagt haben, und jetzt ist ihnen sonnenklar, dass ihnen das mega gut tut und dass sie das wollen. Das ist auch mega interessant. Die negativen Gefühle haben wir zum Beispiel nicht bei einer Tänzerin oder bei jemandem, der mega gerne wandert.
Mhm, warum nicht?
Ich glaube, weil vielleicht das Yoga und auch vielleicht Leute, die in den Gym gehen und so, ganz klar über das Disziplinaspekt reden. Und Leute, die sagen, ja, ich tanze in meiner Freizeit oder ich wandere, das ist ja wie so ein bisschen
lustvoller.
Lustvoll, haben wir das Gefühl. Mhm. Aber wahrscheinlich jemand, der viel wandert, muss auch Disziplin haben, um seinen Berg zu erreichen. Oder jemand, der tanzt viel, hat auch Disziplin. Aber wir haben das einfach, verbindet das nicht mit dem. Und ich frage mich einfach, ob wir uns nicht selber Stein weglegen, wenn wir immer das wie nicht auflösen in unserem Kopf, sagen, wieso macht mir das Disziplin so Angst? Oder wieso ärgert mich das so fest?
Hey, ich glaube, also jetzt wirklich rein persönlich geredet, habe ich manchmal wie, es geht wirklich eben wieder in die To-Do-List rein. Also wirklich so im Sinne von, ach, das sollte ich jetzt auch noch, das muss ich jetzt auch noch. Und das Einzige, was für mich funktioniert, ist, wenn ich, und dann sind wir wieder bei dieser Wertschätzung, dann sind wir wieder am Anfang, dann sind wir wieder dort, wo ich sage, okay, gut, ich mache das nicht für irgendjemand anders oder zum irgendetwas genügen oder nicht mal, ganz ehrlich, damit, eben, damit ich dann nicht in die Muskelschwund habe, sondern ich mache es eigentlich für mich, weil ich weiss, mir geht es nachher besser.
Mhm. Und ich glaube, was mega wichtig ist, ist, Physiotherapie ist doch das beste Beispiel.
Ja, aber das ist wieder medizinisch.
Alles,
das
nein, aber nicht mal das. Niemand macht doch die Übungen zuhause. Niemand. Ich auch nicht. Wieso? Es ist lustlos. Ja, im Alter. Alle Leute im Alter werden mega diszipliniert, weil sie verchecken es. Aber
sie wissen sicher, sie können schon nicht
genau,
aufstehen.
Genau, ja, genau. Genau. Es ist wie so am Limit, wo du dann machst alles. Das sind auch die treuesten Yogaschüler,
die es gibt. Wir sind auch schon gleich dort. Also du vielleicht nicht, aber ich.
Aber ich glaube, es muss eben lustvoll sein. Darum Musik. Ein gutes Outfit. Alles, was Freude macht. Ja, wenn man halt mal anfängt, etwas zu machen, wo man wie merkt, hey, ich habe da einen Prozess, ich kann besser werden in dem. Das kann Freude machen. Muss ja nicht immer alles so sein, ja, ich mache es einfach mal ein bisschen. Sondern wenn man irgendwann sieht, hey, ich bin stärker geworden. Oder hey, ich kann jetzt den Handstand. Oder so. Das gibt einem auch mega viel Glücksgefühl und Freude. Und es ist auch etwas Sinnliches. Es ist nicht nur einfach, jetzt muss ich ein paar Übungen machen. Die Frage ist auch, wie kann man sich schön machen. Und für mich ist im Fall Bewegung auf eine Art ein bisschen rebellischer Akt als Frau-Mutter. Weil du machst etwas nur für dich. Und wir haben so viele Aufgaben in unserem Leben, die wir für andere Menschen machen. Und mit denen haben wir viel weniger Probleme. Sagen das nicht, es ist Optimierungswahn und so, eine frische Blume auf dem Tisch zu haben oder unseren Kindern immer weiss auch nicht was zu kochen. Das kann alles auch ein Optimierungswahn, könnte es auch darstellen, aber wir sehen es wie nicht das, weil wir dienen. Aber ich habe das Gefühl, Sport ist etwas mega... Ich glaube, viele Leute haben zum Beispiel das Gefühl, das finde ich ein bisschen egoistisch von mir, dass ich so viel Zeit mit meinem Körper verbringe. Und ich finde, ja, das ist vielleicht ein bisschen meine Rebellion, dass ich Zeit mit meinem Körper verbringe und mir selber schaue und mich selber pflege und hege und nicht nur meine Kinder und nur für alle anderen.
Und du hast noch geschrieben, auf deiner Webseite steht, this journey is real, it's not easy. Jetzt haben wir das, jetzt hast du ausgeführt vorher, warum du das aber kannst beziehen auf den Sport selber, auf die Bewegung selber, aber jetzt noch vielleicht schnell auf deine eigene Journey zurückzukommen. Ist das etwas, was dir einfach ist gefallen ist, um das so in dein Leben zu integrieren? Oder hast du das auch zuerst müssen lernen? Oder hast du den Akt von der Rebellion, mit wem hast du alles ausgemacht? Mit dir selber, gegen aussen, mit deiner Familie?
Hey, nein, das ist ein mega schwieriger Prozess und ich finde es immer noch mega schwierig. Also jetzt nicht der Sport an sich, aber der Akt von der Rebellion. In Bezug aufs Mami-Sein meinst du oder sonst?
Ich meine in Bezug aufs Mami-Sein, aber in Bezug aufs Frau-Sein. Wo du vorher gesagt hast, es sei in dem Sinn auch ein Akt von der Rebellion, dass du sagst, eben, ich will nicht unbedingt dienen, sondern jetzt, das ist jetzt eben nur für mich und das ist okay.
Also ich bin sehr früh in meinem Umfeld sehr früh Mutter geworden. Mit 26. Schwanger geworden mit 26. Und alle meine Freundinnen haben viel, viel später nach mir Kind bekommen. Und ich war plötzlich mit diesen Kindern zu Hause und nichts mehr ist gegangen. Ich habe nichts mehr hingekriegt. Ich bin beruflich hineingerutscht, ich konnte nicht mehr an sozialen Sachen teilnehmen, die Leute haben alle erst am 8. Uhr schon erst gegessen und ich habe am 6. Uhr essen. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich schaffe es nicht und habe wie doppelt kompensiert. Ich habe noch mehr geschafft, ich habe mich angepasst. Und irgendwann habe ich wie, ich war wirklich so mega erschöpft gewesen. Und niemand hat es gecheckt. Wirklich. Ich glaube, mein Umfeld hat es wirklich nicht gecheckt. Ich habe nicht gewusst, was ich da eigentlich gerade bewältige. Und plötzlich bin ich aus dieser Phase rausgekommen, von den zwei kleinen, nahen Kindern. Und eben meinen Eltern ist es besser gegangen und mein Mann ist besser gegangen. Und plötzlich sind alle meine Freundinnen abgelegen.
Oh.
Haben alle Kinder bekommen. Und haben alle gelitten. Und habe ich plötzlich realisiert, nicht ich bin das Problem gewesen, sondern das ist alles mega, mega demanding. Und wir müssen mega aufpassen, dass wir uns nicht auflösen in dieser Aufopferung allen gegenüber. Wenn wir wollen, wir müssen uns Sorge haben, wir müssen unsere, in der chinesischen Medizin, das ist nicht meine Expertise, aber das macht mir sehr viel Sinn, müssen wir unsere Lebensenergie Sorge haben. Und gerade durch Geburten und durchs Kinder haben, gehen mega viel raus zu anderen Menschen. Und das braucht ein bisschen Grenzen auch zum wie im Juice bleiben, ein bisschen. Also ich möchte das eigentlich. Ich möchte nicht, es ist für mich nicht etwas, was ich anstrebe, dass ich hauptsächlich alle wissen am Schluss von meinem Leben, dass ich allen dient habe und immer alles recht mache, sondern ich möchte Freude haben am Leben. Ich möchte meine eigene Lebensenergie auch ein bisschen geniessen. Und irgendwann habe ich mega realisiert, wir müssen das mega schützen. Und das, der Akt von der Rebellion ist dann mir dann klar geworden, weil ich gemerkt habe, ich mache das nicht. Weil ich merke, alle sind ein bisschen böse auf mich. Wenn ich nämlich aufhöre, wenn ich mir Platz mache und nicht immer nur diene und nicht alles noch mehr mache, dann mein Yoga-Studio sagt, wieso hast du so viele Ferien oder wieso bist du schon wieder, kommst nicht oder meine Freundinnen sagen, du bist nicht mehr rum oder wieso läutest du nicht mehr so oft an. Und ich habe gemerkt, das ist nicht so einfach, das zu ertragen. Aber ich habe so, ist mir so klar geworden durch den Prozess. Und ich habe gemerkt, das ist nicht einfach meine Schuld, sondern das ist für viele Frauen mega schwierig, dass uns Selbstwert geben, das braucht irgendwie auch gewisse Grenzen gegen aussen oder gewisse Sachen behüten. Und dass das aber nachher auf Widerstand stößt, macht es eigentlich zum rebellischen Akt.
Du hast vorher gesagt, du seist ein People-Pleaser. Dann ist das noch doppelt schwierig. Hat dir jemand dabei geholfen? Oder ist das deine eigene Realisierung während dem Weg?
Hey, lustigerweise, meine Schwiegermutter ist für mich dort mega ein Vorbild. Sie ist ein mega sinnlicher Mensch. Ich bin mega nahe. Ich meine, mit meinem eigenen Mann bin ich mega nahe. Aber meine Schwiegermutter ist jemand, der das Leben mega zelebriert. Und sie schaut sich selber auch gut und ist trotzdem mega liebend. Und das ist wie nicht im Widerspruch. Und das hat mich mega... Ich habe wie gemerkt, ich tue mich dort... Anstatt wie sagen, das bin ich halt nicht. Ich dachte, wie kann ich das imitieren? Wie kann ich das lernen? Und wir meinen ja immer, imitieren ist etwas Schlechtes, aber imitieren ist einfach Teil vom Lernen. Und das hat mich auch mega beeindruckt und ich habe mir gedacht, okay, I try that. Ich tue ein bisschen auslehnen von dem. Und habe das angefangen.
Wie gehst du das jetzt selber weiter an deine eigenen Kinder? Du hast 3, 12, 10 und 5.
Hey, ich glaube, einerseits möchte ich es ihnen durchs Vorleben machen. Oder wenn ich zum Beispiel meine eigenen Sachen habe oder rausgehe oder arbeiten gehe oder einfach Sachen, die mir wichtig sind oder auch Sport machen. Durch das möchte ich ihnen wie beibringen, es ist okay, dass ich meine eigene Welt habe. Also dass sie dann das für sich auch okay finden. Dass sie nicht eine Mutter haben, die sich immer aufopfert für sie. Und manchmal ist das im Moment ein bisschen schwer zu ertragen, weil sie sind vielleicht enttäuscht von mir oder ich möchte es dann eigentlich auch nicht. Aber ich erhoffe mir, dass durch das, dass sie das erleben, dass ich sage, hey, meine Welt ist mir wichtig. Oder zum Beispiel, ich möchte jetzt in Ruhe mit Freunden telefonieren und ihr müsst jetzt einfach draußen bleiben, dass sie sich das später hoffentlich auch erlauben. Oder dass mein Sohn nicht von seiner Frau, falls er mal eine Frau hat, nicht erwartet, dass sie sich so aufopfert, wie sie es meint.
Hast du auch schon zu hören bekommen, du bist ja nie da?
Nein.
Noch nicht? Okay, gut.
Dann vielleicht arbeite ich aber nicht ganz so viel.
Ja, es hat mich nur Wunder genommen. Ich bin eigentlich auch viel da, aber sie hat dann irgendwie das Gefühl, nur wo ich nicht mit ihnen interagiere, bin ich nicht da.
Doch, das höre ich oft. Das höre ich oft, dass ich nicht genug da bin. Mhm. Doch, das höre ich oft.
Und dann muss ich mir eben immer so ein bisschen wieder das sagen, auch so im Sinne von, ja, weil ich jetzt meinen eigenen Space habe und meine eigenen Sachen halt auch
mache. Hey, so fest.
Oder?
So fest.
Du gehst auch, oder du, auf deiner Webseite steht da, und das weiss ich von dir, eben, du hast auch Kurse, die du gibst, spezifisch für Mütter. Du redest auch über Motherhood und wie sich das verändert. Aber es ist so ein bisschen... Was ist so deine Kernaussage oder was ist das, was du werdenden Müttern mitgeben willst oder vielleicht auch denen, die es schon sind?
Vielleicht zwei Sachen. Das eine ist, dass es erstens eine mega tiefe, lebensverändernde Sache ist im Leben und dass es normal ist und okay, dass man tief berührt ist von dem und dass man betroffen oder mitgenommen oder all die Sachen, die halt damit kommen, wo wir so oft das Gefühl haben, wieso habe ich es so schwer, oder dass wieder die Bedeutsamkeit von dem ist halt mega gross und das hat auch seine Schattenseite und seine wunderschöne Seite und dass das wieder zugehört und dass wir das dürfen auch zelebrieren oder wertschätzen und als bedeutsam anschauen, dass darum halt auch, dass es auch herausfordernd ist und nebendran wirklich der wirklich das inkludieren in unserem Leben, dass wir auch selber einen Wert haben. Also dass mein ehemaliger Rabbiner hat das immer gesagt, ist leider verstorben, ist ein Mystiker gewesen. Wie ein Regenbogen hat die verschiedenen Farben, aber er ist einfach nicht mehr so schön, wenn es nicht die verschiedenen Farben wären. Und so sind wir Mütter auch Teil der Familie. Und nicht, indem wir uns auflösen, sondern wir machen die Familie auch vibrant, indem wir uns selber sind und indem wir eben unser eigenes Ich haben und unsere eigenen auch unsere Grenzen, wie Farbe dann auf eine Art auch ein bisschen eine Grenze hat. Dass aber auch, dass wir, dass das das Ganze eben vollständig macht.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Gefühl und auf die Bewegung und was das macht. Wir haben vorher über das Yoga geredet und jetzt möchte ich eigentlich noch gerne wissen, was passiert mit unseren Gefühlen, wenn wir jetzt die nicht rauslassen. Wenn wir die jetzt einfach, ja, wenn wir jetzt einfach finden, okay, ich behalte die in mir drin und tue die irgendwo verpacken und tue die in ein Schachtel und schlucke sie runter, sozusagen.
Ja, ich denke, mega oft, wenn es verstecken sie sich nachher einfach in anderen Sachen. Also, erstens sind sie manifestiert im Körper. Also auch die Körpersprache nehmen wir ja wahr voneinander. Also zum Beispiel, wo meine Tochter Hörgerät bekommen hat, hat mich das mega gestresst. Und ich habe vor ihr so getan, als würde es mich nicht stressen. Aber ich habe gewusst, wenn sie es noch nicht fassen kann, sie spürt irgendwie den Stress. Und ich muss jetzt irgendwie mit dem umgehen. Ich muss etwas machen mit dem, um mit dem besser zu sein. Weil auch wenn ich ihr das nicht sage, nimmt sie es ja wahr. Weil es ist ja wie präsent in mir. Also das ist wie etwas, oder? Wir können es wie nicht wegmachen, indem wir nicht damit umgehen. Und das andere ist das, dass wenn wir es nicht, oft nicht verstehen, wieso wir uns schlecht fühlen, dann versteckt sich wie in anderen Sachen. Ich mache dir ein Beispiel. Wir scrollen auf Social Media und irgendetwas stresst uns mega, was wir sehen. Irgendwas auch nicht. Kindesmissbrauch. Oder also irgendetwas kommt. Was, oder? Aber wir konsumieren so viel und dann legen wir es weg und machen etwas anderes. Aber das bleibt wie es in einem drin. Und plötzlich wird der Tag schlechter und plötzlich schreit man sein Kind an und hat das Gefühl, wieso ist jetzt einfach alles ist ein schlechter Tag? Und wenn man vielleicht dann schon wieder innehaltet und denkt, warte mal schnell, wieso fühle ich jetzt gerade so mich schlecht? Und wie zurückgeht, was habe ich gemacht? Was habe ich gesehen? Ah, das Bild war es, das das ausgelöst hat in mir. Dann schafft man wie die Verbindung, was das Gefühl ausgelöst hat und projiziert es nachher nicht auf alles andere. Und das kann einem wie selber helfen, zum Beispiel sagen, okay, ich spüre das jetzt im Moment. Ich spüre die Angst, die in mir auslöst, oder die Trauer oder die Wut. Und dann oft verschwindet sie halt dann auch wieder. Oder es ist ja sonst ein Schutz, dass man es dann eben nicht sich verheddert in ganz etwas anderem. Mhm. Aber wie das, ich glaube, das Bewusstwerden ist einfach ein guter Schritt, um dann einen guten Umgang zu finden damit.
Aber das kannst du ja eigentlich auch nur, wenn du in dem Moment eben noch die Musse hast oder vielleicht auch so ein bisschen Distanz zu dir selber, zum in die Ohren zu schauen. Oder manchmal ist man dann wirklich so im Zeug drin, dass man es dann, also oft an dem Punkt, wenn ich dann meine Kinder anschreie, bin ich ja nicht mehr fähig, zum das zu machen, leider. Sonst wäre es ja gar nicht passiert. Ja, genau. Und wie gehst du jetzt aktuell, so in der aktuellen Weltlage, irgendwie mit dem um? Also wie verarbeitest du dir deine Gefühle oder wie regelst du dir deinen Medienkonsum? Weil ich finde, das ist schon im Moment, das schlägt schon ein bisschen aufs Gemüt. Also mir persönlich schon.
Mega. Ja, also wir haben es noch vorher ganz kurz besprochen, aber ja, zum Beispiel am Abend Sport schaue ich keine News mehr an. Ich muss es auch mega oft so wie schützen, weil mein Mann konsumiert mega viel politische News am Abend und dann will er mich reden und dann sage ich immer, nein, nicht, ich kann nicht am Abend, weil dann träume ich schlecht und ich weiss, dann muss ich einfach, dann tue ich nur noch seicht zu konsumieren. Ich lese meinen Roman, nichts mehr, was mich emotional stresst. Ich bin ein grosser Fan von Limitieren von sozialen Medien und ich finde es auch mega schwierig. Also ich verstehe nicht, wo das schwierig findet. Und schlussendlich ja darüber reden. Also mir hilft es mega auch, wenn ich etwas sehe, was mich mega belastet, schnell mit jemandem darüber zu reden und loszuwerden. Und schnell mit lieben Leuten, wo man halt wie nicht so politisch korrekt sein zum Beispiel. Oder wo man sagt, ich weiss, es ist gerade ein bisschen blöd, stresst mich das so, aber es stresst mich. Also ich finde, das kann mega heilsam sein, auch das schnell mit jemandem zu besprechen.
Mhm. bei der Bewegung, wenn wir nochmal dort jetzt hingehen, so, eben, wir haben recht lange über Yoga geredet und was das alles bedeutet und auslöst. Aber jetzt eben, nicht alle haben gerne Yoga.
Mhm. Mal, Wandern und Tanzen.
Wandern, Tanzen, Gewicht haben, was auch immer. Gibt es Sachen, weißt du, gibt es wirklich konkrete Tipps, wo du jetzt jemandem, der vielleicht einen Podcast gehört, der sagt, ja, ich will auch meinem Körper Wertschätzung geben, ja, ich will auch mir selber die Zeit nehmen, ja, ich will auch irgendwie quasi Akt von der Rebellion machen, aber man nicht.
Eben erstens Sinnlichkeit reintun. Also Musik. Also, okay, ich mache etwas, aber ich tue eine Playlist laufen lassen, die mir mega Freude macht oder wo mir mega. Mich erinnere an meine Teenie-Zeit. Oder so etwas. Also Sinnlichkeit. Ich, für mich können das durchaus auch Kleider sein, die man anzieht dafür. Oder Geschmack. Oder ja, was halt wie einem Freude macht. Das andere ist auch ein Body haben. Also jemand, wo man zusammen geht. Sagt, okay, gehen wir einmal in der Woche zusammen ins Pilates. Oder ich weiß auch nicht, so irgendetwas machen, wo man das einfach knüpft mit etwas Lässigem, Sozialem. Und hey, wenig. Also ich glaube, das grösste Problem ist der Druck, den wir uns kreieren. Dass wenn man Sport machen muss, dann muss man dann eine Stunde machen. Das stresst mich im Fall selber auch.
Und ich muss andere Kleider anlegen und ich muss eine Matte vornehmen und ich muss irgendwie schauen, dass mich niemand stört.
Ja.
Und, oder?
Ja, eben siehst du, ich habe heute vor dem Fernseher gemacht. Darf man? Oder eben in der Ferien mache ich nur 15 Minuten. Ich sage mir dann auch, hey, jetzt mache ich 15 Minuten. 15 Minuten ist wirklich ziemlich machbar. Nicht jeden Tag vielleicht, vielleicht zweimal in der Woche 15 Minuten. Ist noch recht machbar. Man kann ja machen, neben dem Fernsehen schauen. Oder was auch nicht. Und ich glaube, der Druck, den wir uns machen, wie das Workout muss aussehen, ist mega oft das Problem. Und dann kommt man gar nicht in die Freude von der Bewegung, weil man denkt, ja, jetzt habe ich ja nur 10 Minuten gemacht und ich habe mir eigentlich eine Stunde vorgenommen. Dann ist ja nur ein Dämpfer. Und wenn man sich sagt, ich tue mir mega wenig vorne und dann schaffen wir das auch, was ich sehe, ist einfach, dass die Leute mega oft dann wie Freude haben daran und sagen, oh, jetzt mache ich noch diese Übung auch noch. Und so wächst es. Und dann bekommen all die positiven Benefits. Man fühlt sich besser, man ist emotionaler, stabiler und dann wird es immer einfacher.
Und das mache ich mit meinen Kindern, wo, spezifisch gesagt ein Kind, das eigentlich lieber würde gamen, als sich irgendwie bewegen. Was mache ich mit dem? Schaffe ich das auch irgendwie?
Hey, mega schwierige Frage. Also ich tue meine Kinder nicht zwingen, zum mitmachen oder so etwas. Aber wir zwingen sie manchmal schon ein bisschen zur Bewegung. Also wir sagen, ja, jetzt gehen wir, also zum Beispiel in der Pandemie sind wir jeden Tag spazieren, Pflichtprogramm. Der langweiligste Spaziergang. Und dann auf dem Spaziergang habe ich mega oft mit ihnen so Spiele gespielt. So, ich mache etwas vor und dann machen sie alle nach. Und dann machen sie etwas vor und dann machen sie alle nach. Sie waren die lustigsten, schönsten Spaziergänge ever. Mhm. Und zum Beispiel in der Ferien zwingen wir sie auch. Wir gehen alle zusammen Sport machen.
Und wie? Was?
Zum Beispiel gehen wir auf den Sportplatz vom Hotel oder so. Oder aussen dran irgendwo. Und wir machen dann einfach unser Ding, mein Mann und ich. Burpees. Und wenn sie Lust haben zu mitmachen, macht sie mit. Und sonst nicht. Und dann spielt sie Fangis nebendran. Aber sie müssen. Also sie müssen mitkommen. Es gibt jetzt nichts anderes dann. Und ich hoffe, dass sie spüren, dass es ihnen gut tut. Aber ich zwinge sie. Also ich glaube, zwingen. Zum Machen etwas ist vielleicht schwierig. Und mit ihnen sicher aussuchen, was sie gerne machen. Also, das Lustige ist, viele Eltern denken, ihre Kinder müssen ein Instrument spielen. Und ich bin auch so aufgewachsen. Ich bin auch mit einem Instrument aufgewachsen.
Und was spielst du?
Klavier. Ich habe ein musisches Gimmick gemacht und so, weil ich viel Klavier spiele. Aber ich zwinge jetzt meine Kinder nicht ein Instrument zu spielen, sondern etwas mit Bewegung zu machen. Weil ich das Gefühl habe, ich traue der Schule überhaupt nicht, dass sie helfen, meinen Kindern Freude am Körper zu finden. Vielleicht auch das Gegenteil. Also ich finde, der Schulsport ist immer noch total hintendrin. Also es ist immer noch mega viel kompetitiv. Und zum Beispiel bei Kindern.
Er wird ja benotet.
Benotet.
Also mein Sohn hat es viel, aber im Badminton. Ich bin wahnsinnig stolz.
Nein, aber es ist immer noch so kompetitiv. Und es gibt einfach viele Kinder, die gehen nicht auf in dem. Die gehen unter in dem. Eben wählen, Mannschaften. Immer ist alles gegeneinander. Und Noten. Und wer höher kommt und wer weiter kann. Und es gibt einfach sehr viele Kinder, die lernen so nicht, wie sie Freude haben können. Aber die würden vielleicht eben gerne tanzen. Oder die würden gerne etwas Choreografisches machen. Aber darum, ich vertraue der Schule nicht, dass sie meinen Kindern, und vielleicht wäre das ja das Wichtigste von der Schule, dass man den Kindern zeigt, wie sie einen guten wie sie können Freude haben an ihrem eigenen physischen Dasein. Und das versuche ich, Weg zu finden mit meinen Kindern, dass sie etwas auswählen können, was ihnen Spass macht.
Ich würde eigentlich zum Schluss den noch zitieren. Nachdem wir jetzt über Bewegung, so viel über Bewegung geredet haben. Sich nicht bewegen ist auch anstrengend.
Ja. Ja, genau.
Ja, warum?
Weil wir können unserem Alterungsprozess und nicht entgehen. Mir der Rücken tut halt weh, wenn man immer nur liegt. Oder die Verdauung ist einfach weniger gut, wenn man immer nur sitzt. Schlussendlich macht das auch weh und unangenehmes Gefühl und das Leben wird anstrengender, wenn man sich nicht bewegt. Es ist einfach ein bisschen, man muss der Realität ein bisschen ins Auge schauen. Und eben für mich ist es wie nicht mehr nicht ein nochmal neu Herz mit uns, sondern eigentlich sagen, hey, eben ja, wir sind, es ist doch ein Privileg, dass wir Teil sind von dem. Und auch der Alterungsprozess ist eigentlich, also nicht nur, dass man nicht nur feiert, wenn eine Blume aufgeht, sondern es gehört auch zu den Blumen, dass sie zerfällt. Aber wie können wir zerfallen, dass es möglichst gut ist für uns? Und dass wir das darf etwas sein, dem wir Raum geben und irgendwie die Schönheit von dem anerkennen.
Merci vielmals. Ich finde, das ist ein mega schönes Abschlusswort. Und hast du noch irgendetwas, was du anfügen wolltest, was ich vergessen habe? Oder irgendetwas, was du in die Welt rausschicken
willst? Nein, ich glaube nicht. Das ist gut so.
Merci vielmals,
Miriam. Danke dir.
Mal ehrlich, hören magst du jetzt auch eh nicht mehr. Aber vielleicht magst du noch lesen oder schauen. Du findest uns auch unter mal-ehrlich.ch oder in den sozialen Medien. Merci fürs Zuhören.